Grazie America. News from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Prüwiler. Grazie miteinander and welcome to a new episode of Views from the Sister Republic. Die heutige Folge ist auf Deutsch und sie stellt sogleich den Titel dieses Podcasts in Frage. Sister Republics? Schwesterrepubliken? Seriously? Im Ernst? Das haben sich sicher viele Schweizerinnen und Schweizer am 1. August gedacht. Die Katerstimmung, die sonst eigentlich auf den Nationalfeiertag folgen sollte, die bestand schon vor dem Fest. 39%. Die Zahl, der sogenannte Zollhammer, hat sich in unser kollektives Gedächtnis gebrannt. Nur 4 andere Länder sind härter abgestraft worden von den USA für ihre angeblich unfairen Handelspraktiken. Kalt erwischt hat es uns, hat es die Schweiz, nachdem es lange hieß, ein Deal sei auf gutem Weg, 10% realistisch. Doch statt eines schwesterlichen Schulterschlusses gab es eben diese 39%, von denen zwar die wichtige Pharmaindustrie noch verschont bleibt, aber Schweizer Schokolade, Uhren und Technologieexporte müssen in dieser neuen Handelswelt zurechtkommen. Was ist da schiefgelaufen? Ist aus Schweizer Sicht überhaupt etwas schiefgelaufen? Hat man überhaupt falsch gehandelt? War alles letztlich außerhalb der eigenen Kontrolle? Und wie verhandelt man grundsätzlich als Schweiz mit Donald Trumps Amerika? Und ist es aus mit der schwesterlichen Bande? Sind die Sister Republics endgültig ein Kapitel der Vergangenheit? Mit etwas Zeitabstand lassen sich diese Fragen nüchterner anschauen. Und man kann erst recht nüchterner darauf blicken, wenn man über die Erfahrung meines Gesprächspartners verfügt. Dr. Martin Dahinden weilte von 2014 bis 2019 als Botschafter in Washington, D.C. Er hat damit das Ende der Amtszeit Barack Obamas erlebt, genauso wie die tumultöse Wahl Donald Trumps und dessen stürmische erste Amtszeit. Lieber Martin, danke, dass du dir heute Zeit für Grüezi Amerika nimmst.
Besten Dank für die Einladung.
Lieber Martin, danke, dass du dir heute Zeit für Grüezi Amerika nimmst. Martin, du hast in sehr unterschiedlichen Kontexten als Diplomat gewirkt. Als ich deine Biografie angeschaut habe, da fiel mir auf, du warst sowohl in Frankreich als auch in Nigeria. Du warst sehr lange Zeit Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, besser bekannt unter dem Kürzel DEZA. Aber bei der Durchsicht deines Palmares fand ich vor allem etwas sehr passend für die heutige Zeit. Da schließt sich in gewisser Weise ein Kreis, respektive da wird ein Kreis gebrochen. Nämlich bei deinen Anfängen notierte ich, dass du gleich nach deinem Einstieg in den diplomatischen Dienst, das war 1987, als Mitglied der Schweizer Delegation bei dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT mitverhandelt hast, der Grundlage der Welthandelsorganisation. Als du damals als junger Diplomat mitgearbeitet hast, mitverhandelt hast, hättest du dir je träumen lassen, dass wir fast 40 Jahre später eigentlich wieder über Protektionismus, Industriepolitik, Strafzölle in diesem Ausmaß sprechen würden?
Nein, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. In der Zeit, als ich in der Delegation beim GATT war, das war nach der sogenannten Erklärung von Punta del Este, ist man davon ausgegangen, dass der Freihandelsansatz sich enorm erweitern würde, also auch völlig neue Gebiete betreffen würde, den Handel mit Dienstleistungen und so weiter. Und die Grundidee des GATT, oder dass man keine Handelshemmnisse hat und dann die Zölle reduziert, möglichst bis auf null, da gab es einen relativ großen Konsens. Wer natürlich damals noch nicht dabei war, das waren Länder wie China, wie die Sowjetunion, die es immer noch gegeben hat. Aber wir hatten diese Euphorie und waren auch überzeugt davon, dass das der richtige Weg war. Die USA haben eine führende Rolle gespielt, schon bei Entstehen des GATT. Und dass wir da, sagen wir, zum Zeitpunkt meines Ruhestandes in eine völlig andere Welt hineingehen, das hätte ich nicht gedacht.
Wie war das, als Trump das erste Mal gewählt wurde? Hattest du damals das Gefühl, dass sich etwas in der Handelspolitik ändern könnte? Oder warst du da, wie viele von uns, erst einmal überrascht, dass er überhaupt gewählt wurde?
Also ich hielt das Rennen für offen. Ich war also nicht überrascht, wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn Hillary Clinton gewonnen hätte. In Bezug auf die Zölle, auf die Handelspolitik, wussten wir natürlich, dass er einen anderen Ansatz vertritt. Aber was eigentlich noch interessanter war als die Inhalte, war die Art und Weise, wie die neue Administration funktioniert hat. Präsident Obama, zu dessen Amtszeit ich begonnen habe in Washington, hat eigentlich das gemacht, was fast alle früheren amerikanischen Präsidenten machten. Sie hatten eine Wahlplattform. Dort waren die großen politischen Inhalte festgelegt. Das wurde unter Einbezug von sehr vielen Experten und Beratern erarbeitet. Und man hat das dann gemerkt bei Präsident Obama. Regieren hat er verstanden als Umsetzung dieser Wahlplattform, mit der er ja schließlich auch die Wahlen gewonnen hat. Man kann in einer Wahlplattform natürlich nicht alle Fragen, die kommen, lösen. Das ist völlig klar. Es kommen neue Themen. Aber man hat sehr stark gemerkt, dass alles politikorientiert war und prinzipienorientiert war. Das hatte dann eine Erweiterung in die Funktionsweise dieser riesigen Administration. Es wurden alle möglichen Dienste und Experten, teilweise sogar außenstehende Stellen, Thinktanks, Universitäten und so weiter, ständig in die Politikentwicklung einbezogen. Und das hat natürlich für uns auch die Möglichkeit gegeben, mit den Leuten in Kontakt zu sein, bevor politische Entscheidungen getroffen wurden oder während neue Politiken entstanden sind. Das ist sehr wichtig, und in einer Botschaft hat man natürlich dann als Botschafter vor allem mit leitenden Leuten in den Ministerien Kontakt. Meine Kolleginnen und Kollegen hatten Kontakt zu Mitarbeitern, die Speaking Notes, die Kautionspapiere und so weiter gemacht haben. Also das hat so funktioniert. Da waren wir in der Regel auch, wenn es nicht gerade um Krisensituationen gegangen ist, ein bisschen geschützt gegen Überraschungen. Und wenn sich irgendwas abgezeichnet hat, hat man das eben schon lange vorher gemerkt. Druckmöglichkeiten, um zu beeinflussen, hat man nicht, aber man konnte natürlich trotzdem den eigenen Standpunkt darstellen, und das wurde durchaus auch geschätzt.
Also es gab unter Obama eine Art Berechenbarkeit, und ihr wusstet, das sind eure Kontaktpunkte. Genau. Und so bleibt ihr auf dem Laufenden.
Genau, die kannte man. Und die Amerikaner sind ja sehr offen und direkt. Vielleicht kommen wir dann noch auf ihren Verhandlungsstil, oder?
Gerne,
das
ja.
Das ist dann völlig normal, oder? Wenn man irgendjemandem anruft, der irgendwie das Dossier vorbereitet für den Präsidenten, für eine Konferenz. Das würde ich zum Beispiel in Peking nicht empfehlen, oder man hätte da keinen Termin, aber das ist dort möglich, und die Leute sagen einem dann auch, wenn sie was nicht sagen wollen, das sagen wir nicht, oder das ist noch nicht entschieden, oder in der jetzigen Phase geben wir keine Auskunft darüber. Das ist so. Und das hat nachher dramatisch geändert. Präsident Trump war schlecht vorbereitet auf die Amtsübernahme. Ich glaube, das muss man sagen. Und er hat dann auch das Handicap gehabt, dass es bei den Republikanern die sogenannten Never Trumpers gegeben hat, also sehr viele Leute, die eine Erklärung unterschrieben haben, dass sie nicht in einer Trump-Administration eine Funktion übernehmen würden. Und dummerweise waren das natürlich die Leute, die in Washington waren, bei den Thinktanks, bei den Lobbyfirmen, bei den Anwaltskanzleien, also mehr oder weniger unser republikanisches Kontaktnetz, mit denen wir auch regelmäßig einen Austausch geführt haben. Das muss man ja immer machen, weil man mit einem Wechsel der Administration rechnen kann. Und man macht das natürlich dort, wo man eigene Interessen hat und nicht in allen Bereichen. Es sind Leute dann nach Washington gekommen in der ersten Trump-Administration, die in der Regel einen sehr guten Leistungsausweis in ihrem Gebiet gehabt haben, aber nicht in Regierungstätigkeit. Also der Außenminister beispielsweise, Rex Tillerson, war ein erfolgreicher Chairman von ExxonMobil. Aber er hat eigentlich sich nicht mit der Regierung befasst. Und so ging das dann weiter runter. Es sind Leute gekommen, die teilweise selber das erste Mal in Washington gearbeitet haben, die sich einarbeiten mussten, also beispielsweise im für uns wichtigen Sanktionendossier. Und das hat einen riesigen Stress natürlich ausgelöst auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat Präsident Trump sehr viele Leute ernannt, weil sie eben bekannt oder fähig waren, die aber nicht die gleichen politischen Vorstellungen gehabt haben wie er. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Leute untereinander konsultierten und dann Anweisungen, die vom Weißen Haus kamen, nicht unbedingt umgesetzt haben. Er wollte, das ist bekannt, beispielsweise während seiner ganzen Amtszeit sich aus Afghanistan zurückziehen. Da ist immer wieder etwas dazwischen gekommen, dass das nicht stattgefunden hat, oder? Und das merkte man natürlich auch von außen, oder? Und wusste, wer mit wem diskutierte. Und das erklärt dann auch, weshalb dann in der zweiten Trump-Administration nicht einfach Leute mit einem guten Leistungsausweis in irgendeinem Gebiet ernannt wurden, sondern man sehr genau darauf geschaut hat, welche inhaltlichen Absichten diese Leute haben. Für uns war das ein Stress. Es hat etwa ein halbes Jahr gedauert, bis wir diese Kontakte aufgebaut haben oder mit den Schlüsselfiguren. Am Schluss ist das gut gegangen. Also ich habe beispielsweise den Stabschef gut gekannt oder das ist auch bekannt, beispielsweise die rechte Hand von Außenminister Pompeo, dass Herr Brechbühl, oder der sogar Schweizerdeutsch gesprochen hat, und wenn ich zu ihm ging, haben dann die Leute jeweils angerufen vom State Department und haben meiner Sekretärin gesagt, sagen Sie dem Botschafter, er soll nicht Schweizerdeutsch sprechen, wir müssen eine Notiz machen. Also das ist mit der Zeit dann einigermaßen gegangen, war aber schwierig. Und war eben auch deshalb schwierig, weil man sich nicht mehr verlassen konnte auf die Leitdokumente. Und oft sind dann Dokumente herausgekommen, oder? Es gab trotzdem in allen möglichen Bereichen Strategien, hat man dann auch nach Bern geschickt, und nachher ist immer irgendwie wieder etwas passiert, das nicht der Strategie entsprochen hat, und dann sind Fragen gekommen. Auf das hat man sich dann mit der Zeit einstellen können. Aber es war ein völlig anderer Kontakt, und es war wichtig, da man konnte sich nicht aufs Organigramm und auf die Dokumente verlassen, sondern man musste wissen, welche Leute bei welchen Entscheidungen einbezogen waren. Und das haben wir dann gemacht. Jetzt bei der Trump-2-Administration haben mich zwei Dinge überhaupt nicht überrascht, die viele Leute überrascht haben. Das eine ist die Geschwindigkeit, mit der diese Executive Orders kamen. Also bei der ersten Trump-Administration war das ja so, dass das Monate gegangen ist mit den Ernennungen, mit gewissen Executive Orders. Und man hat jetzt gemerkt bei Donald Trump, er weiß, dass er möglicherweise nach 2 Jahren mit den Midterms die Mehrheit verlieren wird, dass er also sehr rasch vorangehen muss, oder? Und das war in dem Sinn keine Überraschung.
Du hast gesagt, zwei Dinge hätten dich nicht überrascht. Das eine, die Geschwindigkeit, in der Donald Trump seine Executive Orders raushaute. Und was war das andere?
Also die vielen Executive Orders. Ja, oder? Also die Menge, die große Menge, oder? Dass man nicht einfach Fuß fasst und dann mit der Zeit kommt, sondern sehr rasch, oder? Und mit sehr vielen Executive Orders. Und nicht überraschend war auch, dass dieses Mal sehr viel mehr darauf geschaut wurde, was die Leute für Inhalte vertreten.
Also, dass man quasi auf Linie von Donald Trump ist.
Dass man auf Linie ist und nicht gewissermaßen, ich will nicht vom Deep State sprechen, ich finde das übertrieben, aber das hat es natürlich gegeben, oder in der Trump-1-Administration, oder dass die Entscheidungen des Präsidenten dann auf tieferen Hierarchiestufen korrigiert bzw. nicht umgesetzt wurden. Und das hat er natürlich auch gemerkt, oder? Das ist völlig klar. Und es hat ja auch viele personelle Wechsel gegeben, auch in wichtigen Stellen.
Bevor wir auf die jetzige Situation kommen, möchte ich noch ganz kurz einen Rückblick machen. Du hast ja auch geschildert, die Anfangszeit von Donald Trump sei eher chaotisch gewesen und hätte euch auf der diplomatischen Seite extrem herausgefordert. Aber es gab ja auch durchaus positive Entwicklungen für die Schweiz. Wir haben dieses historische Bild, wie unser Bundespräsident im Oval Office empfangen wurde. Du warst ja damals auch dabei. Hatte man da vielleicht nicht auch das Gefühl, dass mit Trump sich durchaus Chancen eröffnen im bilateralen Verhältnis? Oder war das ein Trugschluss? Also konnte man nicht auch ein bisschen optimistisch sein, als er wiedergewählt wurde?
Also dieses wenig prinzipiengeleitete Handeln bietet natürlich durchaus auch Chancen, oder? Ich kann dazu ein Beispiel machen. Wechselberg hat ja große Investitionen gemacht bei Sulzer und die Firma Sulzer ist dann unter die Sanktionen gefallen, oder? Und dann war es möglich, oder mit dem Verantwortlichen dieser Sanktionenapparat zu sprechen und zu sagen, also das ist ein Problem für diese Firma oder die könnte Konkurs gehen, wenn ihr jetzt die Sanktionen durchzieht, wartet einige Tage, der Wechselberg wird die Beteiligungen verkaufen in dieser Zeit und dann werden die Sanktionen hinfällig. Solche Dinge, das ist einfach ein Beispiel, das war möglich, oder? Weil die Leute eben dann nicht prinzipiengeleitet waren. Ich habe zur Zeit der Obama-Administration mit diesem Steuerstreit und dem Streit um das Bankgeheimnis viel zu tun gehabt. Da hätte man nicht auf dieser Tonalität und mit solchen Ansätzen so Lösungen finden können. Und ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt Donald Trump irgendetwas gegen die Schweiz hat. Im Gegenteil, oder es ist dieser Besuch zustande gekommen. Donald Trump ist ans WEF gekommen. Das war bei Obama ja nie der Fall. Es war auch so am WEF, dass es eine Diskussion gegeben hat mit einem Delegation des Bundesrates mit drei Bundesräten, ein Austausch in völlig normalem Rahmen, oder? Also ich hatte da keinen Hinweis, dass jetzt mit diesen Zöllen Donald Trump speziell etwas gegen die Schweiz hat. Und ich glaube es eigentlich auch jetzt nicht, oder? Wir hatten diesen Fokus gegen die Schweiz mit den nachrichtenlosen Vermögen, mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung und dem Bankgeheimnis, oder? Da hat man sich die Schweiz vorgeknöpft und wir waren im Prinzip dann auch als Einzige in dieser Situation. Und deshalb muss man jetzt aufpassen, dass man die jetzige Situation nicht einfach kurzschließt zu Erfahrungen die man vorher gemacht hat.
Du kommst jetzt eben auf die heutige Situation zu sprechen, auf den Zollhammer von 39%. Unter deiner Zeit als Botschafter, also unter Trump 1.0, hatten wir ja auch bereits einen Zollkrieg, allerdings betraf er uns nicht, er betraf einzig China, weswegen wir schon über Decoupling sprechen mussten und eine größere Autonomie von den zwei Wirtschaftsblöcken. Wir erwarteten daher, dass sich wiederum diese wirtschaftliche Auseinandersetzung, dieser Handelskrieg eigentlich auf den pazifischen Raum konzentrieren würde, dass wir weiterhin einen Schlagabtausch zwischen China und den USA in Zollbelang beobachten würden. Nun aber hat sich eben der Zollzorn auch gegen freundschaftliche Nationen gerichtet und wir wurden entsprechend kalt erwischt. Du hast in einer Diskussionssendung gesagt, lieber Martin, dass du ebenfalls schockiert warst, ob der Höhe der Zölle. Die Berichterstattung war ja auch sehr hart gegen die Bundespräsidentin und ihr Verhandlungsteam. Wie hast du das wahrgenommen als jemand, der durchaus weiß, was hinter den Kulissen läuft, auch wenn du jetzt in diesen Verhandlungen nicht involviert war? Wie beurteilst du, was abgelaufen ist? Und wie beurteilst du auch die öffentliche Wahrnehmung, das öffentliche Entsetzen?
Das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ich will so ein bisschen...
Ja, du hast recht. Es waren ein bisschen viel auf einmal. Fangen wir mal an einer Stelle an.
Also Präsident Trump und vor allem die Leute, die jetzt einen Einfluss auf ihn haben, wie Stephen Miren oder am Anfang auch Peter Navarro, die gehen von meines Erachtens völlig falschen Annahme aus, dass man mit Zöllen die Handelsbeziehungen steuern könnte. Also das Problem der Amerikaner ist klar, es hat im Rahmen der Globalisierung eine Deindustrialisierung gegeben in den USA. Es sind sehr viele Fabriken geschlossen worden, Arbeitsplätze im Industriesektor verloren gegangen. Und dann hat die USA ein enormes Budgetdefizit. Und da kommt jetzt diese Illusion, mit den Zöllen kann man eine Zollmauer errichten, macht dadurch die amerikanische Produktion konkurrenzfähiger, gibt einen Anreiz, dass ausländische Firmen in den USA investieren, also gewissermaßen hinter der Zollmauer, und kann dann gleichzeitig noch Einnahmen generieren, die dem Haushalt, dem Bundeshaushalt zugutekommen. Die USA haben keine Mehrwertsteuer, es gibt nur die Sales Taxes auf Staatsebene. Und Trump und Leute um ihn erachten das ein bisschen als ein Äquivalent, oder? Und sie sagen, ja, also in der EU, da wird Geld abgeführt in Form dieser Mehrwertsteuer, die generieren so die Einnahmen. Und das Dritte noch, oder, also neben der Wettbewerbsfähigkeit und dem Generieren von Einnahmen, ist, dass man natürlich mit der Zolldrohung irgendwelche andere Zwecke erreichen kann. Also beispielsweise im Bereich der Drogenbekämpfung oder im Bereich der Migration, da bis hin da zum Prozess gegen Bolsonaro in Brasilien. Das ist so die Logik, also eine völlige Überbewertung von dem, was man mit den Zöllen machen kann. Und das ist eine Fixierung, die man nicht widerlegen kann oder nach meinem Dafürhalten. Also es hat keinen Sinn, wenn man jetzt zu Donald Trump geht und ihm etwas von Adam Smith und David Ricardo und von den komparativen Vorteilen und der Bedeutung des internationalen Handels erklärt, oder? Und im Dienstleistungsbereich haben sie einen Überschuss, oder? Das ist klar. Und was dann die Schweiz betrifft, oder? Es ist ja dieser Überschuss zu einem doch maßgeblichen Teil von den Goldtransfers generiert worden, oder? Und das sind ja nicht eigentlich Exporte, sondern da sind Goldbarren einfach umgeschmolzen worden und in die USA exportiert worden. Also das ist in einem gewissen Sinne eine völlig wirre Berechnung. Aber auch ohne jetzt diese Sondereffekte ist es natürlich völlig falsch zu glauben, Staaten müssen untereinander immer ausgeglichene Handelsbilanzen haben oder Leistungsbilanzen haben. Das ist ein veraltetes Denken, das geht zurück auf den Merkantilismus im 17. Jahrhundert oder wurde praktiziert zur Zeit Ludwigs des 14. oder und von dieser Zeit ist natürlich unsere Wirtschaft weit entfernt.
Das Problem ist ja, genauso wenig wie man Reagan davon überzeugen konnte, dass die Laffer-Kurve Unsinn ist, kriegen wir die jetzige Administration Trump nicht davon weg, auf diese Zölle fixiert zu sein. Wir kriegen sie nicht von dieser Zollfixierung weg, wie du sie so schön genannt hast. Und man muss trotzdem eben mit einem Deal etwas erreichen können, auch wenn man nicht dieselbe Logik teilt. Nun wurde vielerorts heftig kritisiert, wie die offizielle Schweiz hier vorgegangen ist. Es wurde gesagt, die Bundespräsidentin hätte den Ton nicht richtig getroffen. Man hätte kein attraktiv genügendes Paket geschnürt. Man habe die Privatwirtschaft nicht genügend involviert. Als jemand, der solche Verhandlungen kennt, der sie selber geführt hat und vielleicht auch eine bessere Vorstellung davon hat, was im Hintergrund gelaufen sein könnte, Betonung auf könnte, denn du warst nicht dabei. Wie beurteilst du diese Kritik, die da vorgebracht wird? Wie beurteilst du die Kritik gegen unsere Regierung?
Also ich habe teilweise kein Verständnis oder mit den Vorwürfen und sie kommen dann eben oft im Nachhinein oder und da haben alle alles besser gewusst und oft auch von Leuten, die ja gewissermaßen Trockenschwimmer sind und mit solchen Verhandlungen nie etwas zu tun gehabt haben. Was am Anfang gemacht wurde, und das war sehr gut, es wurde sehr schnell auf allen Ebenen Kontakt aufgenommen. Du magst dich sicher erinnern, es hat sehr schnell ein Gespräch gegeben zwischen Bundespräsidentin Keller-Suter und Donald Trump. Das hat es dann erlaubt, kurze Zeit nachher an den Frühjahrstagungen der Bretton Woods-Institutionen mit den Top-Leuten in diesem Bereich zu sprechen. Das ist nicht einfach. Das sind zwei Tage, wo irgendein 100 Finanzminister und 100 Wirtschaftsminister in Washington sind und nur schon da einen Termin zu finden, das ist schwierig. Aber durch das Gespräch mit Trump ist das gelungen. Es ist auch völlig falsch, zu sagen, man hätte keinen Zugang in den inneren Kreis gefunden. Diesen Zugang hat es gegeben. Teilweise ist das auch über Leute gewesen, die Donald Trump privat gekannt haben. Da kann man nicht kommunizieren, mit wem man gesprochen hat. Also das ist völlig falsch und ich hatte dann auch das Gefühl, das sei auf relativ gutem Weg. Oder? Es hat ja ganz intensive Verhandlungen gegeben oder es sind sehr viele Delegationen nach Washington gegangen und man hat mit den richtigen Leuten gesprochen. Es ist ja nicht so, dass man einfach zum Präsidenten gehen kann, ihn auf dem Golfplatz gewinnen lassen kann und dann hat man einen Zolldeal, oder? Schön wär's, ja. Wobei, da muss ich sagen, da hätte ich gute Chancen, ihn gewinnen zu lassen beim Golfturnier. Ich spiele nämlich nicht Golf. Okay, aber das ist nach meinem Dafürhalten gut gelaufen. Was nachher passiert ist, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe aus der Presse gesehen, dass offensichtlich dieses Gespräch nicht gut verlaufen ist, dass er mit dem Angebot nicht zufrieden war. Ich habe mich dann erkundigt, was in diesen Tagen sonst noch passiert ist. Und es war offensichtlich so, dass sehr schlechte Wirtschaftsdaten gekommen sind, also Beschäftigung, Inflation gesteigert, dann der Brief an die Pharmaindustrie, oder? Das ist ja das Hauptexportprodukt der Schweiz. Und ich habe mir dann auch die Statistiken, die offiziellen amerikanischen Handelsstatistiken angesehen, wenn man die an diesem Tag ausgedruckt hätte. Und da stand darauf, dass das Defizit verglichen mit dem Vorjahr um 56% höher gewesen ist, oder? Und in diesem Kontext, oder? kann ich mir dann vorstellen, oder, dass er einfach radikal gesagt hat, dieses Defizit muss weg, oder? Und wenn ihr da kein besseres Angebot macht, dann gehen die Zölle rauf. Die Zölle, zuerst 32 und dann 39, die kann man sich erklären. Auf 32 kommt man, wenn man anfangs April die Formel genommen hat und die Zahlen eingesetzt hat, oder von, glaube ich, 2023, die 2024er Zahlen waren noch nicht erhältlich. Und wenn man dann einfach sagt, okay, bleiben wir bei der Formel, Stichtag Ende Juli, dann kommt man auf diese 39, oder? Also im Prinzip ist das ein Rückfall wieder auf die Ausgangssituation. Jetzt, mit meiner Erfahrung in Washington muss man einfach sagen, das ist nicht zu Ende. Oder in den USA ist nie irgendetwas zu Ende. Uns wäre immer am liebsten, man hätte alle Probleme gelöst und müsste sich nicht mehr damit befassen. Das muss weitergehen. Da muss versucht werden, und das wird auch versucht, mit allen Mitteln, auch unkonventionellen Mitteln, das auf ein normales Niveau 10-15% runterzubringen. Und zwar mit einem Angebot, wie ich es vorhin gesagt habe, es hat keinen Sinn, Donald Trump die Logik der Marktwirtschaft zu erklären, sondern man muss ein Angebot machen, wo er sagen kann, da habe ich etwas für die USA rausgeholt. Also auch wenn das vielleicht ein bisschen leere Luft ist. In vielen Diskussionen, die ich hatte, haben die Leute gesagt, ja, die EU hat das Schleuer gemacht, oder man hat da Gasimporte in Aussicht gestellt, Flüssiggasimporte, Investitionen in Aussicht gestellt. Das ist allerdings auch heikel, oder? Wenn gewissermaßen etwas angeboten wird, das dann die EU selber nicht unbedingt einhalten kann. Und da kann man unter Druck kommen in einer späteren Phase, sei das bei der Trump-Administration oder wenn dann eine zukünftige Administration eine andere Forderung hat, oder? Und von daher finde ich es eigentlich gut, dass jetzt Frau Keller-Suter nicht einfach eine Offerte eingereicht hat, die man am Schluss nicht einhalten kann. Und das würde die Schweiz auch unglaubwürdig machen. Und gerade als wenig mächtiger Staat würde ich das also nicht empfehlen. Und jetzt geht es einfach darum, weiter zu verhandeln oder dieses Paket anzupassen, auch zu schauen, welches die Erwartungen genau sind von Donald Trump, was er als vernünftige Lösung erachtet.
Zu den weiteren Verhandlungen hast du vorher ein Wort verwendet, das mich hat aufhorchen lassen. Du hast gesagt, wir müssen diese Verhandlungen führen mit allen konventionellen und unkonventionellen Mitteln. Für die konventionellen Mittel der Diplomatie, da haben wir ja durchaus Vorstellungen, was damit gemeint sein könnte. Aber was meinst du mit unkonventionellen Mitteln? Wie können wir unkonventionell weiterverhandeln? Zu welchen Mitteln können wir da greifen?
Also da verstehe ich jetzt darunter, dass man eben schaut, ob es Leute gibt, beispielsweise aus dem Businessbereich, oder die einen Zugang haben zu ihm oder zum engeren Kreis. Nicht, weil diese Argumente nicht gemacht wurden, sondern weil sie vielleicht im Denken von Donald Trump eine andere Bedeutung haben, wenn sie von Businessleuten kommen als von Regierungsvertretern. Also das verstehe ich unter unkonventionell, dass man eigentlich die vorgegebenen und die üblichen Verhandlungskanäle verlässt. Und das hat ja gezeigt, oder, dass man das macht. Das ist ein Vorteil der Schweiz, die engen und guten Beziehungen zwischen Regierungsstellen und der Wirtschaft. Das betrifft aber auch Firmen, schweizerische Firmen, die bereits in den USA sind, die dort über ihre Industrieverbände und so weiter einen Zugang haben. Also das würde ich auch mobilisieren, nicht weil völlig neue Argumente kommen, sondern weil eben eine andere Schiene, andere Leute eben eine Wirkung erzielen könnten. Das heißt nicht, dass das vorher falsch gemacht wird, aber es hat offensichtlich nicht ausgereicht.
Was hältst du von der These, die letzthin in der NZZ präsentiert und diskutiert wurde? Konrad Frumler meinte ja, die Schweiz sei ausgesucht worden, um an ihr ein Exempel zu statuieren und die amerikanische Agenda voranzutreiben, sich aus der Welt zurückzuziehen, sich als Weltmacht zurückzuziehen.
Also ich sehe diesen Zusammenhang nicht so sehr. Was sicher richtig ist, und das hat der Konrad Hummler auch in einer größeren Schrift dargelegt, dass die jetzige Administration es als Nachteil erachtet, eine Führungsrolle weltweit einzunehmen, oder? Und dass sie gesehen haben, dass das längerfristig nicht durchzuhalten ist, oder?
Der Hegemon ist müde.
Oder also das ist völlig klar. Das hat sich sehr stark jetzt gezeigt in den Diskussionen mit der NATO, oder? Also mehr oder weniger die Androhung des Rückzuges, weil sie nicht in der Bush-Administration die Doktrin haben, zwei Kriege können gleichzeitig geführt werden. Da sehen die USA, dass das nicht mehr möglich ist. Und dann jenseits der geostrategischen Phase, oder, haben auch sehr viele Leute um Trump und er selber die Überzeugung, dass die großen Kosten, oder, die die USA tragen, dass sie im Nachteil der Wirtschaft sind. Oder alle diese Staaten, die Treasury Notes haben, fragen nach Dollars nach. Das führt zu einem hohen Dollarkurs. Und Donald Trump ist überzeugt, dass der hohe Dollarkurs eine Folge ist der internationalen Rolle und auch eine Ursache ist davon, dass die amerikanische Industrie auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig ist. Es gibt jetzt viele Argumente, die gegen das sprechen, oder? Aber das ist das Denken, das vorherrscht. Und wenn wir jetzt auch einzelne Politikbereiche uns ansehen, also das Verhalten, das teilweise wechselhafte Verhalten in der Ukraine, dann ist das auf das zurückzuführen. Die USA hat kein Interesse, jetzt einen Konflikt noch zu haben mit Russland, welches dann Russland ins Feld der Chinesen schiebt. Und deshalb ist dann vielen Leuten rund um Trump und ihm selber wahrscheinlich am liebsten, wenn der Krieg, wie auch immer, in der Ukraine beendet wird, dass das Abhängigkeitsverhältnis möglichst gering wird. Also es sind solche geopolitischen Überlegungen dahinter, diese sind nicht dumm. Und Konrad Hummler hat das ja sehr gut in seiner Publikation herausgearbeitet. Aber die Methoden, mit denen die dann umgesetzt werden, die finde ich nicht gut. Die USA hatte ja lange und hat immer noch ihre große Stärke in der Fähigkeit, Koalitionen zu binden, oder? Das ist nicht verloren gegangen. Und das hat eigentlich die große Stärke der USA ausgemacht. Und das ist am Erodieren. Was mir am Herzen liegt, natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ist der Ausstieg aus der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein wichtiger Teil der amerikanischen Softpower gewesen. Mit dem hatte die USA Einfluss nehmen können als globaler Player. Das ist ein Verlust jenseits der unmittelbaren negativen Auswirkungen in einzelnen Konfliktgebieten und armen Bevölkerungsschichten im globalen Süden. Also die Überlegungen oder die Motivation kann ich oft nachvollziehen, finde aber dann die Methoden falsch. Das Gleiche gilt für den Multilateralismus. Der Multilateralismus ist ja eigentlich von den Amerikanern aufgebaut worden. Oder nach dem, der Völkerbund ist ein Teil des Versailler Vertrages gewesen mit Woodrow Wilson, der dafür den Nobelpreis erhielt, hat dann nicht funktioniert. Die UNO nach dem Zweiten Weltkrieg, oder da findet man die ersten Spuren schon in den frühen 40er Jahren in der Atlantic Charter, in diesen Treffen zwischen Churchill und Roosevelt. Die Amerikaner haben eigentlich diese Architektur geprägt. Sie haben gesehen, dass es eine Organisation braucht, die mit politischen Spannungen umgeht. Sie haben gesehen, dass Handelskriege in den Zweiten Weltkrieg hineingeführt haben. Das ist die Grundidee des GATS gewesen. Also keine wirtschaftlichen Maßnahmen außer den Zöllen, und die Zölle baut man ab. Und dann die Währungskrise der 30er Jahre, oder daraus ist der internationale Währungsfonds entstanden, der Reservemittel hätte schaffen sollen, um ein Spillover der Wirtschaftskrise wie in den 1930er Jahren nach dem Börsencrash von 1929 zu verhindern. Ist also etwas, das im Wesentlichen von den Amerikanern aufgebaut wurde. Und man kann auch da nicht sagen, finde ich falsch zu sagen, dass die Amerikaner gewissermaßen leiden und nur Nachteile haben unter dieser multilateralen Ordnung.
Wir leiden gerade an und mit Amerika, kann man sagen. Wenn wir vorausschauen, auch wenn wir beide keine Hellseher sind, was denkst du, wie wird sich die Beziehung Schweiz-Amerika weiterentwickeln? Wird sie 3 Jahre Trump aushalten, oder wird das, was wir mal gerne als Sister Republics bezeichnet haben, wird davon nicht viel übrig sein? Was denkst du?
Also ich gehe davon aus, dass irgendwie eine Lösung gefunden werden kann, die auf jeden Fall besser ist als jetzt. Ich gehe auch davon aus, dass wir mit vielen politischen Inhalten der Trump-Administration nicht einverstanden sein werden, also die Rolle gegenüber den internationalen Organisationen, das internationale Genf, die regelbasierte Ordnung, oder? Da sehe ich, dass sich ein Graben auftut. Ich sehe jetzt weniger, dass die USA selber bilateral für uns ein riesiges Problem wird, wenn es uns gelingt, oder diese Zollthematik in ein erträgliches Ausmaß zu bringen. Also ich sehe das so. Jetzt mit den Sister Republics, da habe ich mir viel überlegt, oder ich habe einen Auftrag erhalten von der Swiss American Historical Society zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit, einen Artikel zum Thema Sister Republics zu schreiben, habe da viel gelesen. Jetzt muss man sich bewusst sein, das ist ein Begriff aus dem späten 18. und aus dem 19. Jahrhundert, als schweizerische Modelle bei den Verfassungsdiskussionen in den USA diskutiert wurden und als die amerikanische Verfassung gewissermaßen als Blueprint verwendet wurde, um die schweizerische Bundesverfassung zu entwerfen, oder? Und dann auch natürlich mit dem Sezessionskrieg, mit dem Bürgerkrieg, oder wo man da ein Spiegelbild zum Sonderbundskrieg gesehen hat, oder? Das braucht man immer noch, oder? Weil die beiden Republiken Ähnlichkeiten haben. Also wir haben Kantone und Staaten mit eigener Verfassung, Regierung, Parlament, Gerichtsbarkeit, oder? Die Parlamente ähneln sich und so. Aber seit dem späten 19. Jahrhundert ist die USA zu einer Weltmacht geworden. Und es sind nicht mehr zwei Staaten, die gewissermaßen von Monarchien umzingelt sind, oder? Demokratien gibt es überall, und deshalb wäre ich heute eher vorsichtig. Es ist übrigens interessant, dass die Amerikaner zeitweise den Begriff der Sister Republics auch für die lateinamerikanischen Staaten verwendet haben, nachdem sich diese befreit haben vom Kolonialismus, oder? Also es ist nicht nur die Schweiz Sister Republic gewesen, aber es ist interessant, dass ich Präsident Obama mein Beglaubigungsschreiben überreicht habe. Hat nicht von den Sister Republics gesprochen, aber er hat dann eine kurze Rede gehalten. Und diese Thematik kam immer noch. Also wir sind die ältesten Republiken, wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir setzen uns für gleiche Werte ein. Und deshalb glaube ich eben schon, dass das sich nicht völlig verloren hat, auch wenn man vorsichtig umgehen muss und sicher nicht dem Narrativ verfallen darf in dem Sinne, dass man da nur noch mit Wohltaten zu rechnen hätte.
Ich liebe diesen verhaltenen Optimismus, sehr schweizerisch, pragmatisch. Du bist ja jemand, der sehr viel liest, der sich viel Wissen aneignet, sein Wissen weiterentwickelt. Was empfiehlst du unseren Hörern und Hörerinnen? Was sollen sie lesen, hören, schauen, um auch ihr Amerika-Bild weiterzuentwickeln, zu verfeinern?
Ja, da gebe ich dir zwei Antworten, die du vielleicht nicht unbedingt erwartest. Oder
okay,
also erwartest wahrscheinlich, dass ich irgendeine Zeitschrift oder Zeitung angebe. Das eine ist, man soll sich mit der amerikanischen Geschichte befassen. Ich habe das jetzt gemacht im Zusammenhang mit den Zöllen. Die Briten wurden zur wirtschaftlichen Weltmacht durch Freihandel, die Amerikaner durch Protektionismus. Die Industrie ist aufgebaut worden hinter Zollschranken und der Präsident, der für das steht, ist McKinley. Und ganz am Anfang der Präsidentschaft wurde ja dieser Berg, ich habe den Namen nicht mehr, wieder umgetauft in Mount McKinley. Also es lohnt sich, sich mit amerikanischer Geschichte auseinanderzusetzen, mit all diesen Büchern und so. Und das mache ich auch. Ich lese immer wieder, wenn ich irgendetwas sehe, wie ist das früher gewesen? Oder was ist die populistische Bewegung in den USA gewesen in den 1890er Jahren? Was sind diese Zolltarife in den 30er Jahren gewesen? Was haben sie bewirkt? Und das Zweite, was ich mache, und das ist gewissermaßen ein Erbe aus meiner Zeit in Washington, ich habe sehr viele Newsletter von Thinktanks abonniert. Teilweise kann man ja da noch angeben, wofür man sich besonders interessiert. Das lese ich sehr selektiv. Oder Atlantic Council, CSIS, Brookings und so weiter. Das mache ich dann über das politische Spektrum hinweg. Schau mir, da kommt täglich was rein, da schaue ich mir das an. Und der Vorteil dort ist, dass es eben oft sehr fundierte Autoren hat und Autorinnen, die lange irgendwann etwas gearbeitet haben. Manchmal speichere ich mir dann das ab, manchmal lese ich es, um den Horizont zu erweitern. Und natürlich schaue ich mir auch von New York Times und Washington Post so die Online-Ausgabe, die Newsletters an. Aber ich finde es wichtig, mit den USA, aber auch mit anderen Ländern zu vertiefen.
Vertiefung, das ist ein schönes Stichwort. Gerade im universitären Kontext hören wir das gerne. Vor allem, wenn wir immer wieder hören, dass Wissen ja seine Wichtigkeit verliere. Und Deep Reading, tiefes Lesen und eben diese Vertiefung keine Relevanz mehr hat. Martin, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über ein doch sehr ernstes Thema zu sprechen. Aber du hast uns auch einen Einblick gegeben, in was hinter den Kulissen möglicherweise läuft, was laufen kann. Und du hast durchaus auch Anlass zu Hoffnung gegeben, was uns, glaube ich, alle freut und was wir immer wieder brauchen können. Ich danke dir sehr herzlich, dass du deine Expertise und deine Erfahrungen mit den Hörerinnen und Hörern von Grüezi Amerika geteilt hast.
Besten Dank und gerne.
Ich hoffe, dass wir dich einmal wieder bei uns haben und danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Interesse und sage damit auf Wiederluege bis zur nächsten Episode von Grüezi Amerika.
Grüezi Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler.